Willkommen bei einer neuen Folge von DevPlay. Heute treibt uns die Frage um, was ist eigentlich so jetzt genau der Unterschied, wenn ich ein Open-World-Spiel mache oder eines von diesen Sandbox-Dingern mache, versus wenn man kleine lineare Story-Dinge tut. Was sind das für andere Ansprüche? Was muss man im Design beachten? Wie geht es anders? Und wir haben zwei namhafte Experten geladen, um genau darüber zu sprechen. Ich als Jan Wagner, als Geschäftsführer von Owned by Gravity und Head of Digital bei Ulysses, ich bin für die kleinen Spiele zuständig und für die großen Spiele zuständig, sind heute.
Björn Pankratz, ich bin Creative Director bei Piranha Bytes und wir machen Open-World-Rollenspiele.
Ich bin Anthony Christolakis, auch Creative Director, aber bei King Games. Und ja, wir machen auch gerade ein Open-World-Spiel.
Genau, also kann man auch ja beim Namen nennen. Also Anthony, ihr seid mit Enshrouded gerade am Start, beziehungsweise kurz davor die Demo, wie wir schon an anderer Stelle gesagt haben, kann man runterladen, gibt es auch im Steam Next Fest. Insofern sehr zu empfehlen. Björn, ihr habt vor kurzem eine weitere Folge von Elex rausgebracht mit entsprechend großer Welt. Jetzt könnte man ja sagen, also ich fange jetzt mal an, damit ihr was dagegen sagen könnt. Diese Sandbox-Spiele, das war früher noch cool. Da konnte man sich darüber erstaunen, dass man jeder irgendwas machen kann. Inzwischen ist das Ohr total anstrengend, weil ich weiß nie, was ich tun soll. Ich laufe immer in Minecraft rum und habe keine Ahnung, warum ich das überhaupt mache. Mir fehlt so ein bisschen irgendwie das Ziel da dran und ich bösele vor mich hin und irgendwann wird es halt langweilig, weil ich eh irgendwie nicht genau weiß und irgendwo in der Ecke noch ein Wildschwein zu finden, macht mich jetzt auch nicht an. Wie verhindert ihr, dass jemanden mit mir, der keine Ahnung hat und immer irgendwie am Nasenring entlang gezogen werden will durch das Spiel, dass mir langweilig wird in euren Spielen? Oder bin ich einfach der Falsche?
Ja, also es ist so, dass wir damals angetreten sind, wir wollten das geilste Spiel machen, wo gibbelt. Ja? So, und dann haben wir Gothic gemacht. Und da war sehr viel drin, sehr viel unterschiedliches Zeug, was man in der Welt machen konnte. Kampf und Story und große Welt und ne? Charaktere und gesellschaftliche Probleme, ganz viel Story. Ja, und halt Rollenspiel, ne? Das ist, also Unternehmen haben wir gesagt, machen wir es gar nicht erst. Das ist ein ganz große Kino, ne? Eine ganz große Sache. Vorweg und Hurra, Fußball. Ne? So, muss immer nach vorne und hinten, scheißegal. So, ne? Daran hat sich auch nicht viel geändert, weil wir schon sehen, dass wir da Bock drauf haben, so riesige Welten zu machen. Und wir werden auch immer kritisiert dafür, dass sie immer größer werden und so. Und ja, bei uns geht der Trend auch dahin, dass wir jetzt versuchen, so uns einzupendeln auf eine Größe, ja, von Welt, also die Kilometerzahl, die wir dann da haben, ne, wo wir dann sagen, okay, das ist gut schaffbar, weil immer größer zu werden, so dieser ewige Wachstum, das funktioniert auch nicht. Das ist so eine dieser Herausforderungen, dass Spiele, auch Open-World-Rollenspiele, früher kleiner waren und jetzt mittlerweile immer größer sind. So, ne? Woran liegt das? Warum sind die immer größer geworden? Das liegt daran, dass so Spiele wie Witcher oder Baldur's Gate oder so jetzt riesige Welten anbieten und riesiges hunderte Stunden da reintun und so weiter. Und du als kleinerer Entwickler musst immer so ein bisschen zumindest irgendwie daneben existieren können. Muss da vergleichbar sein. So, ja? Ansonsten ist das nichts. Ne? So, dann fangen die Leute an zu meckern. Ja, das ist immer zu klein. So, ja. Gibt aber auch die Gegenpartei, die sagt irgendwie, eure Spiele werden mir zu groß. Ich möchte ganz gerne irgendwie abends so 2 Stunden spielen können und irgendwann möchte ich auch die Chance haben, das irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, wie vielen Monaten durchzuspielen. Ja. Weil wenn die immer größer werden, dann ist das ja auch wie Butter auf zu viel Brot verstreichen. Warum macht ihr das so? Ja, ja, das sind so zwei Lager und wir sind irgendwo dazwischen und versuchen halt, diesen Dingen gerecht zu werden. Und den ganzen Features, die andere Spiele dann auch ein Vorleben, so, dass man die zumindest irgendwie mit berücksichtigt, guckt, dass man im aktuellen Trend bleibt, dass man zusieht, dass diese Welt dann auch interessant ist und so. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist das Pacing. Pacing bedeutet, du gehst in die Welt und du hast immer eine interessante Welt. Hast du ja auch gerade angesprochen. Wie machst du das? Ja? Wie machst du die Welt interessant? Für mich ist es so, du hast unterschiedliche Features im Spiel. Und diese unterschiedlichen Features, die spielst du aus. So, ne? Du hast mal ein kleines Filmchen, was du zeigst, weil du hast eine Cutscene, dann hast du einen kleinen Kampf gegen eine Ratte, dann kommt dann irgendwie, du sammelst ein Item, du pflückst eine Blume oder so, dann hast du ein bisschen Exploren, so ein bisschen Klettern, oh, ich muss hier hochfliegen, oh, guck mal hier, in diesem Gebäude ist ein Fahrstuhl, da muss ich runterfahren, oh, da ist der erste Typ, ich glaube, quatsch den mal an, oh, der Typ, der ist irgendwie komisch, der haut mir auf die Fresse, dann hast du wieder ein kleines Filmchen, dann folgst du irgendeinem Typen, dann hast du wieder und so weiter. Das heißt, dass diese Dinge, die so ein Spiel hat, dass die in einer gewissen, wie so ein bunter Blumenstrauß, halt in einer gewissen Zeit immer wieder sich wechseln und so, um das Spiel interessant zu gestalten. Und daran orientiert sich dann auch die Größe der Welt und das, was dann am Ende an Spielzeit dabei rauskommt und wie viele Charaktere darum kommen. Um einmal zu skizzieren, ja, was ich meine, wo ein Pacing schwierig wird, ist, ich komme in eine Stadt, bei einem Piranha-Bytes-Spiel, da steht ein Türsteher und sagt, du siehst scheiße, du kommst hier nicht rein. So, und dann hast du den überredet, dann bist du dann drin, so, ah, jetzt bin ich drin, so. Was mache ich denn als nächstes? Habe ich hier Kampf? Ja, Arena habe ich, und so, ach, ich muss jetzt erstmal alle durchquatschen. So, ja? Dieses Gefühl hat man dann so, ne, um mal zu skizzieren, was ich meine, so, ja? Deswegen sind viele Quests, die dich nach draußen schicken, so, ja? Geh mal Rüben ziehen, hier, mein Kumpel ist irgendwie da hinten in der Höhle verschollen, keine Ahnung und so weiter. Nur um mal zu skizzieren, wie wir solche Probleme lösen, ja? Und das ist es, worum es geht. Das heißt, dass der Spieler, dass wir sowas wie eine Heatmap haben, ja, dass man sieht, wo die Spieler jetzt hinlaufen, was sie so machen und dass die immer irgendwie unterschiedliche Dinge haben. Und wenn jetzt einer auf die Idee kommt, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Labern, dass er zumindest das Gefühl hat, dass er weiß, was er als nächstes macht. Ohne am besten nochmal die GUI aufzumachen, also sein Inventar aufzumachen oder die Karte, wo ist denn meine nächste Quest? Das wäre der Idealfall. Und das ist so die größte Herausforderung.
Okay. Anthony, ihr habt ja jetzt zwar auch Rollenspielaspekte, aber ihr habt ja, sag ich mal, mehr Sandbox, weil eben auch viel mit Bauen und sowas zugange ist. Wie löst ihr das denn? Also wie haltet ihr die Leute bei der Stange und wie führt ihr die in einer Welt, in der man ja alles immer irgendwo machen kann?
Ja, ich meine, das ist sicherlich eine größere Herausforderung, generell so ein Spiel zu entwickeln. Also ein schrauberes Survival-Action-RPG-Mischung. Das heißt, es gibt eine Rollenspiel-Charakterentwicklung, also vor allen Dingen auch von den Skills und so weiter, die der Spieler dann hat. Es gibt auch eine Story, aber nicht im klassischen Sinne. Wir versuchen jetzt nicht, das nächste Witcher oder sowas in der Richtung zu sein. Also wortwörtliches Storytelling ist jetzt nicht unbedingt der Fokus, sondern eher, dass die Welt eine History hat. Da ist was passiert, die wurde von Nebel verschlungen. Das ist eine postapokalyptische Fantasy-Welt sozusagen, also schon Fantasy, aber halt nicht mehr so lebendig, wie man das sonst kennt, mit Dörfern voll mit Leuten, die alle nur auf Quests mit einem warten, weil wir auch denken, wir ja, verlagern uns da lieber auf interessantes Gameplay als auf interessantes Storytelling per se, was beides valide ist. Also ich meine, es ist halt was, wo wir jetzt sicherlich weniger Erfahrung haben und zum anderen halt auch die ganzen Production Values, die dann heutzutage da so erwartet werden, wenn man Cyberpunk oder sowas anguckt, das ist schon viel, wenn da so eine Cutscene kommt. Also wir haben zum Beispiel keine Cutscenes in dem Sinne, gibt es bei uns einfach nicht. Damit wollen wir gar nicht erst konkurrieren. Aber trotzdem haben wir ein komplexes Ding, man hat eine offene Welt, man kann überall hinrennen, wir versuchen den Spieler auch nicht wirklich aufzuhalten. Wir haben eine Voxelwelt, auch wenn sie nicht ganz so danach aussieht. Man kann jetzt halt eine Spitzhacke auspacken und sagen, ich hack mir jetzt den Weg auf diesen Berg hoch. Ja, mir doch egal. Ich will da jetzt einfach hingehen und es gibt einen Weg, das zu machen. Und klar versuchen wir auch, wie Björn das meinte, ein gutes Pacing zu finden. Also die Welt so zu strukturieren, dass der Spieler ja von gewissen Dingen angezogen wird. Also wir haben halt bei Enshrouded dieses Konzept, dass die Welt von so einem Nebel verschlungen wurde und ein großer Teil ist in diesen Nebel versunken. Das heißt, man sieht dieses Meer aus Nebel und dann gucken wir überall wie so kleine Inseln raus, was früher Hügel und Berge waren. Und man sieht da halt Punkte, die einen anziehen und sagt sich, okay, was ist da hinten? Das ist ein kaputtes Castle oder sowas in der Richtung. Das sieht interessant aus, da will ich hin. Ja? Oder steht dieser Turm oben drauf oder irgendwelche Sachen, die mein Interesse wecken. Insofern setzen wir schon ein bisschen darauf, über die Welt möglichst viele Angebote zu machen an den Spieler, was er tun könnte. Und meist, ja, mir fällt ja nicht mehr ein, was ich jetzt tun sollte. So versuchen wir darüber Angebote zu machen. Aber natürlich auch auf anderen Kanälen, damit Leute, die jetzt eben sich nicht komplett aus einer intrinsischen Motivation raus da in so einer Welt bewegen wollen, gibt es auch tatsächlich wortwörtliche Quests, um den Spielern mal so ein bisschen anzuschieben, dann auch in die Welt rauszugehen. Das heißt, Es gibt ein Journal, wo einem alle Infos, die man so gefunden hat, getrackt werden, damit man da nachschlagen kann, wenn man 2 Wochen nicht gespielt haben sollte. Aber die Idee ist eigentlich schon, dass der Spieler selbst motiviert sich Ziele sucht. Also ich bin hier auf ein Problem gestoßen, um da hinten zu diesem Castle zu kommen, was ich da gesehen habe. Ich muss da durch diesen Nebel durch, da wird es gefährlich. Vielleicht brauche ich erst nochmal bessere Ausrüstung. Okay, jetzt brauche ich bessere Ausrüstung. Was brauche ich denn dafür? Brauche ich schon mal Felle? Wie kriege ich Felle? Irgendwo habe ich einen Wolf gesehen im Wald. Ah, also muss ich mir vielleicht in den Wald gehen. Und die Idee ist, dass sich daraus halt eben eine Dynamik entwickelt, dass Spieler sich halt verschiedenste Ziele setzen. Wir sind ja auch noch obendrein ein Multiplayer-Spiel. Heißt, naja, man soll sich als Team dann noch organisieren und gucken, wie teilt man sich auf? Wer erledigt jetzt was? Wer bringt die Ressourcen ran? Wer baut ein Lager auf am Anfang und solche Sachen? Also das Schwierige ist eben wirklich das Orchestrieren von den vielen Möglichkeiten, die man hat. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Reiz von zumindest Survival-Spielen im Allgemeinen, dass man diese Freiheit genießen kann, ja, zu tun und lassen, was man will und wie man es machen will. Und jeder so seinen eigenen Weg durchs Spiel findet. Und das auch noch zusammen mit Leuten, ja, macht es dann noch mehr individuell sozusagen. Und das macht dann den Reiz aus für meinen Geschmack. Das heißt, diese Fülle an Features, die so ein Spieler eben braucht, ist natürlich was einem echt zusetzt. Aber gleichzeitig ist natürlich auch dann der spannende Knackpunkt daran.
Die gute Mischung zu finden, ja. Genau, also ich meine, gut, wir bei unseren Spielen, wir machen uns das immer sehr einfach. Es gibt halt irgendwie Quest und Story und das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, wo es offener wurde und wir eine Oberwelt hatten, wo man rumrennen konnte und verschiedene Quests auf einmal hat, hatten wir auch keinen Questgeber, der jetzt nachgepatcht werden muss, also kein Questlog, der nachgepatcht werden muss, weil alle Leute halt gesagt haben, oh, ich habe keine Ahnung mehr, was ich eigentlich tue und alles fühlt sich irgendwie gleich an. Und wir dachten so, naja, diese Quests, die sind eh nicht so wichtig. Es gibt ja diesen Hauptdrive, das ist eher so ein 4X-Spiel und dann geht das schon. Aber nein, also die wollten gerne viel mehr Guidance haben darin oder wollten gerne wissen, was sie tun müssen. Und das ist natürlich, also wenn ich mir jetzt sowas wie Starfield angucke zum Beispiel, da kriege ich eher Schiss vor. Also allein der Aufwand, den es mich kostet, von A nach B zu kommen und wie viel ich dafür investieren muss, um überhaupt von A nach B kommen zu können, ist halt immens. Also das artet dann schon ein bisschen zum Teil in Arbeit aus. Gut, tut es bei Minecraft oder sowas auch. Da muss ich auch tatsächlich ja, wortwörtlich arbeiten, um was zu machen. Und klar, haben viele Survival-Spiele haben die inhärente Storyline von, naja, du musst halt überleben und dann musst du halt erstmal das bauen und dafür brauchst du das und dann willst du diese Sachen haben und dann kannst du das machen. Und dann fangen sie an, weiter auszubranchen und dann kann ich mir halt immer aufregendere Dinge bauen. Und das funktioniert ja auch inzwischen tatsächlich, weil die Leute eben, oder weil eine ganze Generation von Spielern damit groß geworden ist, dass man das machen kann. Die brauchen vielleicht gar nicht mehr so ein Regelgerüst. Geht es auch ein bisschen andersrum? Also geht es so, dass der Druck da ist, alle diese Möglichkeiten bieten zu müssen, selbst wenn sie dann vielleicht gar keiner so intensiv nutzt, weil das ist ja die andere Seite davon. Also die eine Seite ist, die Leute bei der Stange halten, damit sie immer irgendwas vor der Nase haben, was sie interessant finden und auch einen Weg dahin irgendwie zumindest erahnen können. Und die andere Seite ist, wir haben da diesen super Mini-Ökonomie gebaut von, keine Ahnung, den Wildschweinen, die Blumen fressen und die Blumen, die aber von den Insekten gebraucht werden und dann gibt es keine Bienen mehr, weil die Wildschweine alles aufgegessen haben. Und kein Mensch hat das gemerkt. Also gibt es sowas bei euch, wo ihr gesagt habt, ihr habt ja Anthony auch vorher schon Spiel in diese Richtung gemacht, ja. Hat zu Recht gesagt, er macht das schon seit einer Weile, wo ihr gedacht habt, oh, das ist total wichtig, dass wir da irgendwie das dazu bauen und dann habt ihr gemerkt, das hat gar nicht funktioniert und was wäre das? Was sind Sachen, wo die Leute eher drauf anspringen oder gibt es eigentlich für jeden immer irgendwas, was irgendwie dabei ist, was irgendjemand dann extensiv benutzt?
Das ist eher das Ding. Also ich meine, wir setzen zumindest, ich meine, das ist ein Multiplayer-Spiel, wie ich eben schon meinte. Klar kann man das auch im Singleplayer spielen und seinen Spaß haben. Und das ist auch prima bei Portal Knights, Spiel, was wir vorher gemacht hatten, was in eine ähnliche Richtung ging, aber halt eher auf ein jugendlicheres Publikum zugeschnitten war sozusagen. Hatten wir auch das Feedback, dass Leute mehr Guidance sich gewünscht haben. Also das ist auch in Early Access gegangen, ohne irgendwelche Art Questing sozusagen zu haben. Es war wirklich reines, also eher wie in Minecraft gestrickt. Ja, diesmal haben wir das schon out of the box, dass es zumindest da was gibt, was einen mehr in die Welt auch zieht, von der Seite aus. Aber wie du schon meintest, unterschiedliche Leute sprechen verschiedene Dinge an. Manche Leute wollen nur bauen, andere Leute wollen nur Farmen betreiben oder andere Leute wollen die Landschaft erkunden und die nächsten wollen wirklich nur min-maxen und kämpfen, kämpfen, kämpfen und den nächsten Boss finden oder sowas. Und allen gerecht zu werden, ist natürlich schwierig. Man baut immer Content, wenn es dann nur eine Person spielt, die Leute nie nie sehen, weil sie dran vorbeigelaufen sind oder weil sie sich nicht dafür interessieren, was aber natürlich auch okay ist. In einem Multiplayer-Szenario wiederum spielt sich das meistens sehr gut aus, was ich halt eben auch mag an dem Genre selbst, wenn ich es auch mal mit anderen Leuten spiele, ist halt, dass man halt eine gemischte Gruppe haben kann. Es ist halt nicht wie so ein Teamsport, wo jeder performen muss und wenn du nicht gut genug bist, im Boss-Raid oder was auch immer, dann bist du raus so in der Art und musst jede Woche x-mal spielen, sondern jeder kann halt mitspielen, selbst wenn er nur mal ein bisschen Ressourcen sammeln geht. Ja. Es ist trotzdem ein Gewinn für die Gruppe oder baut einen kleinen Anbau für irgendwas, wo die Leute irgendwas lagern können. Prima Sache. Ja. Oder man findet irgendwas Neues in der Welt und schickt dann andere los, sich damit zu beschäftigen. Auch super. Ja. Und muss auch nicht immer jeder da sein, wenn man spielt. Lockt sich einer mal ein, macht irgendwas, dann kommen zwei andere, spielen mal zusammen auf dem Dedicated Server dann. Und das entwickelt halt so ein ganz anderes Eigenleben. Es ist halt mehr so ein Hobby, was man betreibt, wenn man so will, zusammen. Man kann mit seinen Freunden abhängen und weniger, ja, ich muss diese Missionen abhaken oder sowas, wie jetzt bei einem mehr Singleplayer-orientierten Spiel, wo ich einen roten Faden haben will, auch vielleicht mehr durch die Welt am Ende des Tages. Aber wie gesagt, bei den Portalites würde sich der auch gewünscht dann von Spielern, die ohne sowas halt nicht gerne leben wollen. Und das ist ja auch okay. Aber wir versuchen halt viele Angebote zu machen und sicherlich sind manche dafür vielleicht dann umsonst. Also wir brauchen einfach mehr Content, das ist das Fazit, Quatsch. Das ist ein bisschen der Haken als Entwickler, man muss mehr Sachen machen. Ja. Mehr Features, mehr Content und das alles so arrangieren, dass, wie Björn schon meinte, dass das Pacing sich gut anfühlt und die Leute mitgenommen werden und nicht denken, so, was jetzt soll ich hier viel zu lange Steine kloppen plötzlich in irgendeiner Mine. Das geht mir voll auf die Nerven, da habe ich keinen Bock drauf. Ne. Da irgendwie eine gute Balance zu finden, ist sehr schwer.
Ja, was wir Piranhas nicht so gut können, das sind Bosskämpfe. Ne? Das heißt, ich rede jetzt nicht von dem Troll, ich gehe in die Trollhöhle und da kommt er raus und, ne, sondern ich rede von diesen Multiple-Stage-Boss-Fights. Dieses, du hast halt irgendeinen Gegner, du gehst in eine Höhle so, die Rampen gehen runter, du stehst mit denen in der Arena und musst denen jetzt irgendwie platt machen in der ersten Stage, da musst du ihm erstmal die Rüstung runterkloppen, danach musst du und so weiter. Wir haben sowas mal probiert in der Vergangenheit, immer und immer wieder. Wir hatten auch Schiffskämpfe drin gegen Seemonster. Ach, wir hatten Riesenspinnen, wir hatten alles Mögliche schon, ja. Ja, ne, fanden die Leute mal kacke. So, das kriegt man immer auf die Fresse. Ja, das ist ganz, ganz übel gewesen. Ja, das muss doch hier, das muss doch da und das ist doch keine Herausforderung. Ich war viel zu schwach, ich war viel zu stark, das muss doch irgendwie genetisch. Ja, aber wir haben eine Welt, ja, wo es dir kein Wolf mit Level 31 entgegenkommt. So, ja, sondern das ist entweder ein junger Wolf, ein Wolf oder ein Wag oder irgendwas und so. Und die haben dann auch eine gewisse Stärke und da gibt es sowas nicht so, ne? Und deswegen ist auch so ein Bosskampf dann auch immer, wenn man den dann entsprechend auf den Level von dem Spieler ein, wir werben ja damit, dass wir what you see is what you get in unseren Welten. So, ja? Das heißt, die feste Werte haben und sowas und die Bosskämpfe, die spuckten uns immer in die Suppe. Ja? Das heißt, da haben wir immer manchmal ein bisschen gemogelt, ups, ja, oder irgendwie versucht, das trotzdem irgendwie hinzukriegen. Da kommt aber der Typ mit der doppelläufigen Schrotflinte und schießt immer eben irgendwie die Raffinerie von dem Big Bang irgendwie vom Himmel. In zwei Schüssen. Da machst aber du
ist
gar
es
nicht
Teil
mehr.
Des Spaßes bei einem Open-World-Spiel, ja, dass man
das
kann?
Das ist eine gute Frage. Viele sehen das auch so und ich rede ja auch meistens immer von den 25% der Menschen, die dann laut werden und sagen, wir finden das nicht gut. Ja? Aber wir finden es auch selber sehr aufwendig, ja, diese Bossfights, diese gestagten Bossfights zu machen mit Cutscene am Anfang und du kommst in eine Situation rein, dann wird Stimmung aufgebaut mit Musik, mit allem und so weiter, ja. Und das ist so aufwendig, dass wir das immer weiter reduziert haben. So, ja. Dass er dann irgendwann gesagt hat, also ich glaube, bei Risen 3 hatten wir, glaube ich, 9 Stück insgesamt von diesen Bossfights, die wir eingebaut haben, unterschiedliche. Und bei Elex 1 habe ich jetzt gesagt, ach komm, ein Zwischenmonster, bevor irgendwie der Endgegner kommt oder so, den Big Ben, den machen wir noch und so. Ne? Und bei bei Elex 2 haben wir jetzt überhaupt keinen mehr gemacht, bis auf den Endkampf nachher mit dem Boss am Ende. So, ja? Aber das können wir nicht so. Das ist eins von diesen Dingern, wo ich sage, okay, ne, das kann man, da sind wir dran gescheitert, über die Jahrzehnte hin, gerade an diesem Ding das zu machen. Braucht man auch nicht. Aber dann lassen wir es halt weg. Ne?
Ist ja. Kein Muss, ja. Ich meine, also in Portalites hatten wir auch Bossfights drin, da musste man da auch durch. Ja. Das war auch so ein bisschen das Nadelöhr in den nächsten Bereich des Spiels. Immer war auch eine Handvoll Bosse, glaube ich. Das Schwierige ist sicherlich in einem Open-World-Szenario, wo man halt eben nicht so gezielt sagen kann, der muss da durch. Das ist dann diese eine Situation, die ist perfekt durchdesignt. Sondern gerade in einem Spiel, wo man eben viel machen kann, aus verschiedenen Ecken kommen kann und so weiter. Und ja, da haben wir zumindest schon mal keine Cutscenes an der Stelle, weil Multiplayer obendrein, wer sieht dann die Cutscene eigentlich und wer triggert die dann? Ne? Da geht es dann schon los. Aber wir versuchen es trotzdem, jetzt mal keine Zahlen nennen, aber ja, sicherlich ein aufwendiger Bereich, dann da Zeit reinzustecken, das dann möglichst gut zu machen. Aber ist natürlich dann ja hoffentlich irgendwie ein bisschen ein Highlight für Leute, sich dann damit zu beschäftigen, ja, und so ein Meilenstein, dass es nicht so gleichförmig vorwärts geht durchs Spiel, so gefühlt, aber das kann natürlich auch andere Dinge sein, muss jetzt kein Bossfight sein natürlich, um sowas zu erreichen. Aber ja, also ich meine, wir versuchen es, ist sicherlich immer ein schwieriges Balancing, gerade in der Welt, wo wir auch nicht versuchen, wie bei manchen anderen Spielen, alles automatisch zu leveln auf dein aktuelles Spielerlevel, sondern die Dinge halt eben auch feste Stärken haben, sozusagen. Das heißt, ich komme in eine bestimmte Region, dann ist die da so schwierig. Der Vorteil ist halt, man kommt da vielleicht hin, ist noch nicht fit genug, scheitert, ist hoffentlich nicht vollkommen frustriert und hört auf zu spielen, sondern denkt sich, okay, dem zeige ich es und kehrt zurück, sucht sich neue Aufgaben, um sich stärker werden zu kriegen, also sich neue Skillpunkte zu finden oder bessere Ausrüstung zu craften und den ganzen Kram, uns dann nochmal zu versuchen oder Freunde dazu zu holen, die einem helfen können. Das mag natürlich auch mal darin resultieren, dass man dann schon fit genug ist, wenn man da ankommt, bevor man es gemerkt hat. Aber ja, das ist generell das eines der größten Probleme von meinem Geschmack, ein gutes Balancing hinzukriegen für ein Spiel, was offen ist, wo man eben nicht durch den Schlauch läuft, was ja auch valide Spiele sind. Ich meine, da erwarten Leute natürlich noch mehr Production Values typischerweise, so ein Uncharted oder sowas. Aber dann halt der Schwierigkeitsgrad ist natürlich deutlich greifbarer für solche Erfahrungen zu machen.
Gut, kommen wir vielleicht da nochmal zu, genau, Open World Balancing. Also ihr sagt jetzt beide, also dem schließe ich mich vollumfänglich an. Also ich find wenig hassenswerter in Open World Spielen, als wenn die Welt immer mit mir mitlevelt, weil ich auf der einen Seite sozusagen tun kann, was ich will. Egal wie gut ich bin, ich komme sozusagen nie ahead of the curve, weil wenn ich 100 Level bin, dann ist die Ratte halt auch Level 100. Dann habe ich irgendwie immer noch den gleichen Kampf wie vorher. Und umgekehrt werde ich natürlich abgefangen. Das ist egal, wie schlecht ich spiele oder nicht ganz egal, aber ziemlich egal, wie gut oder schlecht ich bin. Die Welt passiert mir immer so, wie sie gerade auf meinem Niveau ist. Ihr habt jetzt beide gesagt, machen wir nicht ganz so. Da hat man immer so ein bisschen Gummiband dazwischen. Ist das was, wo ich, also, weil ich habe gefühlt, ist das ein Trend, der jetzt langsam wieder zurückgeht. Es gab eine Weile lang, war das total auf Bug, dass man immer mitgelevelt hat. Und jetzt scheinen die Leute wieder etwas mehr dieses, ich will eine Herausforderung haben. Ich will wissen, dass wenn ich narrativ oder von der Inszenierung her sage, oh, hier ist voll die krasse Gegend, dass es dann auch eine krasse Gegend ist. Umgekehrt, wenn ich sage, oh, hier ist eigentlich Blümchenheide, dann sollen da nicht plötzlich Level 100 Gegner rumstehen. Ändert sich das so ein bisschen wieder, dass die Leute eher das vielleicht auch wollen, dass sie tatsächlich vor solche Herausforderungen gestellt werden?
Ja, das glaube ich, dass das so ist. Es gibt sehr viele Indizien dafür, dass Spiele oldschooliger werden, wieder, ne, so ein bisschen. Das heißt, dass die auch ein paar Ecken und Kanten haben, was das Game Design angeht, dass man sich ein paar Sachen selber erarbeiten muss und nicht mehr alles glatt gelutscht und irgendwie fehlerfrei oder, sag ich mal, leicht von der Hand irgendwie für den Spieler mundgerecht verabreicht wird. Ja, das glaube ich schon, dass die Leute anspruchsvoller geworden sind, dass sie selber auch ein bisschen mehr die Herausforderung suchen, dann sich selber drum zu kümmern, ne? Weil, wie Anthony gerade gesagt hat, so, ich kann diesen Gegner nicht schaffen, dann werde ich mal wieder losgehen und grinden gehen und so. Und dann muss aber auch die Möglichkeit da sein, dass der Spieler dann auch grinden kann. So, ja. Und wenn die da nicht da ist oder ich nicht weiß, das Spiel mir nicht beigebracht hat, wie ich da hinkomme, so, ne? Dann ist das doof, aber ich glaube, dann haben die Leute auch Bock drauf, ja, sich vorzubereiten auf den nächsten Planeten bei Starfield oder auf irgendwas, so, um dann wirklich Dinge zu tun und dann auch Arbeit zu investieren, ja, zu sagen, okay, ich weiß ja, wofür ich es mache. So, ne? Ich glaube, da geht der Trend hin, ja. Dieses nicht irgendwie, ich konsumiere nur, ich habe nur 2 Stunden Zeit und dann muss mir eine Geschichte erzählt werden und dann muss das auch glatt laufen. Und wenn ich zweimal sterbe, so, ist das für mich schon irgendwie Motivationskiller? Nö. Die Dark Souls-Spiele, die leben davon. Du bist tot, du bist tot, du bist tot und du musst dir das Spiel erarbeiten. Das heißt, du musst den Gegner lesen, du musst jetzt anfangen, dir die Sachen tatsächlich irgendwie beizubringen. Die Steuerung muss sitzen, ne, sonst kannst du nicht bestehen. Solche Spiele haben auch klassischerweise gar keinen Schwierigkeitsgrad, ne? Dass dann halt irgendwie ein Schwierigkeitsgrad festgelegt wird und so. Und bist du zu stark, bist du zu schwach. So, ne? Also sind die zu stark, bist du zu schwach. Das ist halt die so Regel, so wie, hast das Spiel nicht durch, so, ich habe das schon zweimal oder so. Ja, das nagt so ein bisschen an den Spielern. Das heißt, ein bisschen Spielerehre ist mit drin und so weiter. Gab mal eine Zeit, da war das so, du musstest auf den Button drücken, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Ja, so, ne? Das musste halt irgendwie so laufen. Und ich glaube, der Trend geht wieder dahin, dass die Leute doch sich eine Nische suchen, die auch bedient, also bedient werden da an der Stelle und da dann auch gerne Geld und auch Arbeit investieren wollen. Ich glaube, ja, da geht der Trend hin.
Also ich meine, ich bin nicht sicher, ob das jetzt für alle gilt tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall was, was so eine Renaissance genau wieder hatte, wie du sagst, schon mit den Souls-Spielen, wo man wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht hätte, dass die so erfolgreich werden könnten, gemessen daran, dass sie halt eben gegen die landläufigen Trends dann gegangen sind. Ob das in beliebigen Ebenen beliebig weit geht, ist natürlich immer eine Sache, wie groß das Publikum ist, was man versucht dann da zu erreichen. Es gibt sicherlich genug, die dann sagen, da habe ich keinen Bock drauf, da bin ich raus, habe ich nicht genug Zeit für, dann da zu grinden, wortwörtlich. Also die Schmerzgrenze ist da natürlich immer noch eine heikle Nummer, wie viel man den Leuten dann da abverlangt oder wie viele Wege man ihnen aufzeigen kann, wie sie es anders angehen könnten. Also muss ich durch den Haupteingang in so ein Enemy Camp reingehen oder sneak ich vielleicht von der Seite rein und habe es leichter oder grab mir einen Tunnel und klau den Schatz einfach. Also das, dann gibt es halt immer mehrere Möglichkeiten, Dinge auch anzugehen und also gerade im Open-World-Bereich eben und das macht es ja auch reizvoll halt eben, dass man eben nicht auf einer Schiene da durch muss, also friss oder stirb und wenn du es nicht schaffst, dann bist du wohl zu schlecht, dann versuch es noch 100 Mal und vielleicht packst du es ja dann so. Dass das frustrierend werden kann für Leute, kann ich schon auch nachvollziehen. Mir persönlich wird es halt eben tatsächlich auch zu weich gespült, wenn sich alles auto-levelt und es quasi immer genau richtig ist, weil dann dieses Gefühl von, ja, ich habe was erreicht, ich bin besser geworden, plötzlich kann ich hier irgendwie was raushängen lassen, das fehlt halt dann. Aber es hat natürlich auch andere Probleme, weswegen wir auch viele Modelle gewälzt haben jetzt für uns, weil im Multiplayer ist es natürlich nochmal komplexer. Ich habe das Spiel jetzt vielleicht gestartet, jetzt kommt ein Freund von mir dazu, ich bin schon Level 10, was machen wir denn jetzt? Ja. Und all solche Sachen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das auszugleichen. Also wir haben verschiedene Quellen, wo deine Stärke herkommt. Das ist nicht nur dein Player-Level, sondern natürlich auch dein Equipment und andere Dinge, die man stärken kann, die für die ganze Gruppe gelten und sowas. Aber da sind natürlich so automatisch levelndere Sachen. Jetzt gibt es ja in anderen Rollenspielen da draußen auch. Ja. Natürlich auch vorteilhaft, wenn es darum geht, immer zusammenspielen zu können mit anderen Leuten und immer jemanden zu finden, mit dem ich gerade irgendwas erledigen kann. Also ich sehe den Reiz, es ist ein leichtes Modell, das man dann eben dann auch verfolgen kann an der Stelle. Aber ich denke gerade ein Survival-Spiel für uns zumindest war das halt was, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht, weil da geht es ja darum, Grenzen zu überwinden. Ich starte mit nichts, also wirklich wortwörtlich nichts und muss mir das alles erarbeiten. Und am Ende bin ich halt dann eben der epische Hero, wenn man so will, der dann doch ziemlich viel kann und in der Welt rumfliegt und Dinge macht. Aber ich muss mich dahin arbeiten und hoffentlich ist das dann nicht zu grindy, logischerweise. Das ist dann wieder die Balancing-Frage. Und hoffentlich habe ich genug Wege, um meinen persönlichen Spielstil da finden zu können. Ja, was für eine Klassenfantasie habe ich, mit der ich spielen will oder für welche Aktivitäten interessiere ich mich und wird das dann entsprechend auch gewürdigt vom Spiel, damit dann mein Problem lösen zu können. Und das ist halt echt ein schwieriges, multidimensionales Problem auf jeden Fall.
Gut, ja, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Open-World-Entwicklung. Wie wir sehen, es machen sich viele Leute relativ viele Gedanken dafür, dass ihr da draußen dann entsprechend das genießen könnt. Für andere Themen irgendeiner Art, die ihr besprochen haben wollt, lasst Kommentare unten da, lasst gerne Likes da, empfehlt uns weiter, hört uns als Podcast, falls euch unsere Gesichter überdrüssig geworden seid. Und natürlich könnt ihr uns jederzeit über YouTube und auch bei der GameStar schauen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank für Björn und Anthony für den Einblick und wir hören uns dann für die nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut.
Bye. Ciao.